Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.
Die meisten Interpretationen, also unsere Gedanken und Gefühle, System 1, laufen unbewusst ab. Wir denken, erstaunlich, was Forscher alles zählen können, etwa 60.000 Gedanken pro Tag und nur 2% davon sind wirklich bewusst. Was wir aber denken und fühlen, also dieser große Teil Unbewusstes, bestimmt unsere subjektive Realität. Und das funktioniert so. System 1 generiert ständig Vorschläge, Eindrücke, Intuitionen, Gefühle, Absichten, Wünsche, Bewertungen, Ahnungen. Und wenn System 2 die unterstützt, auch im Sinne von nicht weiter prüfen, ungeprüft durchgehen lassen, dann entstehen daraus unter Umständen Überzeugungen und irgendwann willentlich gesteuerte Handlungen. Jetzt generiert System 1 nicht nur Einzelinformationen, sondern verknüpft Wahrnehmungen gerne zu kleinen Geschichten. Beispiel: Morgens stehen wir auf und uns fällt die Zahnbürste runter und nachher in der Küche noch das Marmeladenbrot auf dem Boden, natürlich mit der Seite nach unten, wo die Marmelade drauf ist. So, jetzt verlassen wir schon das Haus mit dem Gedanken, oh, heute ist nicht mein Tag. Wir bauen aus zwei Einzelereignissen, die nichts miteinander zu tun haben, eine kleine Geschichte. Die Geschichte lautet, heute ist nicht mein Tag. Sehr wahrscheinlich werden wir den restlichen Tag genauso erleben. System 2 lässt diese Geschichte so stehen. Sehr wahrscheinlich werden wir diese Einschätzung den restlichen Tag über nicht mehr revidieren und den Tag dann tatsächlich so erleben. Das ist dann abends unser Fazit. Ja, heute war nicht so mein Tag. Wir blenden aus, was an diesem Tag Positives war. Wir lieben nämlich, unser Gehirn liebt Zusammenhänge, weil das kann sich Zusammenhänge besser merken. Und deswegen finden wir auch da Zusammenhänge, wo gar keine sind. Also falsche Kausalitäten, falsche Geschichten, Fake News, die aber irgendwie plausibel sind. Das würde so gut passen, das kann ich mir so gut vorstellen. Verschwörungstheorien basieren genau darauf. Es ist vorstellbar, es ist plausibel, also bin ich sehr bereit, das zu glauben. Könnte ja so sein. Und jetzt gibt es vor allem in der Rückschau in Bezug auf unser eigenes Leben oft einen Konflikt zwischen dem Erlebenden und dem Erinnernden selbst. Was ist gemeint? Das Erlebende selbst, das ist unser Fühlen und Wahrnehmen im Hier und Jetzt. Wir erleben etwas jetzt im Moment. Unser Erinnerndes selbst ist der Teil in uns, der in der Rückschau ein Fazit zieht. Also wir erinnern uns und bewerten. Da wir den Großteil des Tages damit beschäftigt sind, das, was gerade passiert, abzugleichen mit Dingen, die schon früher mal passiert sind in der Vergangenheit, sind wir natürlich viel mehr im Erinnern als im Erleben. Wir sind viel im Bewerten, selten im reinen Flow. Und jetzt kommt's, das Erlebende selbst ist sehr beeinflussbar durch den ersten Eindruck. Also, wenn wir uns kennenlernen und ich mache einen schlechten ersten Eindruck, dann wird dein Erleben von mir nicht so doll sein. Neue Arbeitsstelle antreten, irgendwo Neues hinkommen, schlechter Start. Jetzt gehst du davon aus, ach, das sieht nicht so aus, als wird das was werden. Erinnerndes Selbst heißt, wir ziehen ein Fazit und nehmen aus tausenden Einzelmomenten Einzelne, an die wir uns erinnern, da ist wieder die Verfügbarkeitsheuristik, und bauen daraus eine kleine Geschichte. Beispiel: Wir machen 14 Tage Strandurlaub. 13 Tage lang wunderbar, allerdings passiert wenig, und das ist insofern wichtig, weil das Gehirn sich an nichts festhalten kann beim Erinnern. Die Tage waren relativ ereignislos und deswegen verschmelzen die in der Erinnerung zu einem Tag, wie zu einer Strecke Strandsonne, angenehme Nichtigkeit. So, am letzten Tag schütten wir uns nochmal Wein auf unsere Lieblingshose und verpassen fast den Flieger, totaler Stress am Flughafen. So, wir fliegen gestresst nach Hause, treffen die ersten Leute, die fragen, wie war der Urlaub? Und wir sagen, oh, ging so, irgendwie hinten raus echt blöd. Also wir ziehen ein negatives Fazit obwohl eigentlich 13 Tage super waren. Die sind nur nicht so stark in der Gewichtung, weil die 13 so ereignislos waren. Aber am letzten Tag gab es ein starkes Ereignis, ein negatives. Das prägt den Eindruck und das prägt das Fazit. Das Erinnernde selbst sagt, war nix. Anderes Beispiel, das bringt Daniel Kahneman in seinem TED-Talk. Du sitzt in einem Konzert, Klassik, wunderschön, großartiger Genuss. Und in den Schlussakkord hinein kriegt dein Vordermann einen Hustenanfall. Jetzt sagst du, das hat mir alles verdorben. Das ist das Erinnernde selbst. Ist Quatsch, weil es waren wunderbare Momente. 2 Stunden lang war alles gut. Aber die negativen 2% hinten raus überschatten alles. Und das Erinnernde selbst sagt, ja, war ich doof. Ich war mir dessen Gott sei Dank mal so halb bewusst, als mir in San Francisco was Blödes passiert ist. Ich war da jobmäßig, hatte einen Tag frei und wollte mir ein Fahrrad mieten, um über die Golden Gate Bridge zu radeln. Hol mir also ein Mietfahrrad, muss $200 Kaution hinterlegen. Auf dem Weg zur Golden Gate mache ich nochmal kurz einen Stopp an einem Donutstand, hol mir einen Donut, drehe mich kurz weg zum Bezahlen, drehe mich zurück, Fahrrad weg. Ja, war einfach eine schlechte Gegend, wo man ein Fahrrad auch keine 3 Sekunden unbeobachtet hätte stehen lassen sollen. Ich habe mich wahnsinnig über mich geärgert. Natürlich über die Kaution, die ich zahlen musste, aber noch mehr über meine Dummheit und Naivität, dass ich in San Francisco das nicht gecheckt habe, da nicht wachsam genug war und dachte, ich kann da wie in München einfach mal das Fahrrad kurz abstellen. Also ich bin mega schlecht gelaunt, wieder zurück ins Hotel gedackelt und dann irgendwo gesessen und scheinbar war alles verdorben. Und da ist mir Gott sei Dank das klar geworden, dass ich es jetzt in der Hand habe, ob ich nach Hause fliege und sage, ach, das in San Francisco, das war ein Reinfall, oder ob ich nochmal ein anderes Erlebnis schaffe, dass das dann übertönt. Also ich bin am nächsten Tag nochmal los, habe mir nochmal ein Fahrrad gemietet, nochmal Kaution gezahlt und habe diesen Trip über die Golden Gate doch gemacht und er war wunderschön. Und jetzt, wenn ich mich zurückerinnere an diesen Ausflug in San Francisco, dann denke ich an diesen wunderbaren Fahrradausflug und kaum noch an den blöden Moment, als es geklaut wurde. Und jetzt wird's tief, weil jetzt kommen die großen Fragen, die wichtigen Fragen im Leben, die darüber entscheiden, ob wir eigentlich glücklich sind. Also, wer hatte eine schöne Kindheit? Hattest du, würdest du sagen, du hattest eine schöne Kindheit? Ich übrigens glaube, ich hatte eine schwierige. Glaube ich. So, Achtung, und jetzt ist wieder ein kognitiver Irrtum, eine kognitive Fehlleistung im Spiel. Nämlich, vorhin schon erwähnt, wir ersetzen eine schwierige durch eine leichte Frage. Denn genau genommen können wir gar nicht beantworten, seriös, ob wir eine glückliche Kindheit hatten. Denn unsere Kindheit besteht aus zigtausenden von Einzelmomenten. Wir erinnern uns nur an die wenigsten. Und für unser Fazit, ob die Gesamtheit dieser Ereignisse von uns eher positiv oder negativ bewertet wird, ziehen wir eben, Achtung, Verfügbarkeitsheuristik, nur die paar heran, an die wir uns erinnern. Denn die Frage, hattest du eine glückliche Kindheit, richtet sich an unser erinnerndes Selbst. Was macht das erinnernde Selbst? Es zieht aus einzelnen Momenten, an die es sich eben erinnern kann, ein Fazit. Entscheidende Frage also, an was erinnern wir uns und an was nicht mehr. Jetzt kann natürlich, wenn jemand sagt, ich hatte eine schöne Kindheit, kann auch Verdrängung bedeuten. Vielleicht waren wirklich schlimme Dinge in der Kindheit und die Person hat es verdrängt. Aber sehr viel wahrscheinlicher ist, dass die Antwort etwas über unsere Grundeinstellung zum Leben verrät. Nämlich, ob wir uns eher an schmerzhafte Erfahrungen, an Traumata erinnern, die auch nicht gut lösen oder loslassen können und deswegen die immer noch präsent haben, obwohl schon sehr lange her, dann kann es sein, dass wir in der Rückschau eher an die schlimmen Dinge denken und sagen, war nicht so schön. Oder sind wir jemand, der gut Traumata auch verarbeiten kann, irgendwann auch loslassen, vielleicht sogar wertschätzend drauf gucken und sagen, das war zwar nicht angenehm, aber es hat mich ein Stück weit auch positiv geprägt. Ich habe da was draus gelernt, ich bin dadurch stärker geworden. Also wenn wir diese Fähigkeit haben, positiv auf die Dinge zu gucken, ohne Verdrängung, dann wird unser erinnerndes Selbst ein positives Fazit ziehen und das wiederum führt dazu, dass wir es auch glauben. Und dann ist es letztlich, könnte man sagen, fast egal, wie es nun objektiv war, Weil entscheidend für uns ist unsere subjektive Realität und die lautet dann nun mal, ich hatte eine schöne Kindheit, ich hatte einen tollen Urlaub, meine Beziehung ist schön, ich bin glücklich. Mit der Gesamtsituation zufrieden. Denn diese Geschichten erzählen wir uns ja über alles. Urlaub, der gestrige Abend, mein Job, meine Beziehung. Ich ziehe immer ein Fazit und das Fazit kommt nicht aus dem Erlebenden, sondern aus dem Erinnernden selbst. Spielt höchstens noch eine Rolle, wann wirst du gefragt? Frage ich dich in einem sehr unglücklichen Moment, also dein erlebendes Selbst ist gerade unglücklich, dann kann es natürlich sein, dass auch dein erinnertes Selbst gerade ein negatives Fazit zieht, so aus einer Stimmung heraus. Also, das machen wir ständig. Wir erzählen uns selbst über unser Leben Geschichten. Achte mal drauf, welche Geschichten du dir über dich erzählst oder über dein Leben. Naja, ich bin ja da nicht so ein Glückskind, ich habe da öfter Pech mit sowas. Ja, sowas gelingt mir oft nicht gut. Achtung, das sind alles Geschichten. Sie sind nicht zwingend die Wahrheit. Deswegen auch Skepsis zu Studien mit Glück. Denn Glück ist ein Moment. Und die Frage richtet sich also an das Erlebende, nicht an das Erinnernde selbst. Die Frage, bist du zufrieden, die wäre legitim, denn die Frage richtet sich an das Erinnernde selbst, jetzt ziehe ich halt ein Fazit. Aber auch hier wiederum, ich ersetze dann eine schwierige durch die einfache Frage. Anstatt tausende Einzelmomente zu evaluieren, was ich eben gar nicht kann, nehme ich die, die mir einfallen, Verfügbarkeitsheuristik, und fasse die zusammen in ein Gesamturteil. Daran sind wir geübt, das machen wir ständig. Ob es der Wahrheit gerecht wird, ist eine andere Frage. Wie können wir glücklich werden? Oder präziser formuliert, wie können wir mehr Zufriedenheit im Leben erleben? Dazu vier relativ einfache Impulse. Erstens, mehr im Jetzt leben. Das stärkt nämlich das Erlebende selbst. Statt in schöne Dinge eher in schöne Erlebnisse investieren, das ist nämlich nachhaltiger. Die Belohnung ist nachhaltiger. An schöne Dinge gewöhnen wir uns relativ schnell, dann sind die nichts Besonderes mehr. Ein schönes Erlebnis wertet mein Leben nachhaltiger auf. Und dann natürlich an die Glücksmomente, an die schönen Erlebnisse auch bewusster und häufiger erinnern. Das stärkt dann nämlich das Erinnernde selbst. Und stabile Beziehungen zu netten Menschen. Denn mit guten Freunden oder netten Menschen an seiner Seite hält man auch die weniger erfreulichen Phasen im Leben viel besser aus. So, dann hoffe ich, dann war das Hören dieses Podcasts schön für das Erlebende selbst. Hoffentlich gerade in angenehmem Ambiente gehört. Und ich hoffe, der Inhalt ist und bleibt nachhaltig und gut für das Erinnernde selbst. In diesem Sinne, bleib wach, sei glücklich.
Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.